Magst du eigentlich Geheimnisse? Also meine Kinder lieben Geheimnisse.
Und am meisten lieben sie sie, wenn sie ihnen offenbart werden. Ich glaube, das liegt daran, dass man dann so zu dem exklusiven Kreis der Mitwisser gehört. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ich möchte dir heute zum Beginn der Predigt ein ganz kleines, wirklich klitzekleines Geheimnis verraten. Es ist wirklich nur ein winziges. Ich will dir verraten, wie der Titel meiner Predigt lautet. In der Regel gibt es alle, für jede Predigt gibt es einen Titel und das kannst du meistens aber nur nachlesen, wenn du hinter der Homepage im Podcast nachschaust und das anhörst oder siehst oder liest. Aber diesmal musst du nicht nachlesen. Du ganz alleine fährst heute den Titel vorher. Und der Titel heißt, mit Vollmacht machtvoll. Aber bevor ich dir erkläre, was es damit auf sich hat, habe ich eine Frage an dich. Fühlst du dich eigentlich gelegentlich machtlos? Kommt es in deinem Leben vor, dass dir Dinge nicht gelingen, obwohl du davon ausgegangen bist, dass alles funktionieren würde? Kennst du das Gefühl, dass du etwas nicht kannst, obwohl du es eigentlich gerne möchtest? Was fühlst du in solchen Momenten? Was geht dann in dir vor? Bist du enttäuscht? Zweifelst du an dir? Welche Emotionen beherrschen dich in solchen Situationen? Frustration? Entsetzen? Unzufriedenheit? Wut? Zorn? Ich möchte dir heute von einer Begebenheit erzählen, bei der es in der Gefühlswelt der Jünger Jesu ganz genauso ausgesehen haben könnte. Den Text findest du in Lukas 9, Vers 37 bis 40. Es begab sich aber, als sie am nächsten Tag von dem Berg kamen, da kam ihm eine große Menge entgegen. Und siehe, der Mann aus der Menge rief, Meister, ich bitte dich, sieh doch nach meinem Sohn. Denn er ist mein einziger Sohn. Siehe, ein Geist ergreift ihn, dass er plötzlich aufschreit und er reißt ihn, dass er Schaum vor dem Mund hat und lässt kaum von ihm ab und reibt ihn ganz auf. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austrieben, und sie konnten es nicht. Ich habe mal versucht nachzuempfinden, was dann so in den Jüngern vorgegangen sein mag. Was sie in diesem Augenblick wohl bewegt hat. Was mögen sie gedacht oder gefühlt haben? Sicherlich haben sie sich gewundert, dass sie dem Jungen nicht helfen konnten. Sie haben sich auch gefragt, woran es gelegen haben könnte. Vielleicht waren sie aber auch fürchterlich enttäuscht, möglicherweise aber auch überrascht und entsetzt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie plötzlich ihrer Sache unsicher wurden. Dass sie verzweifelten oder im schlimmsten Fall sogar an Jesus, an Gott zweifelten. Wahrscheinlich aber fühlten sie sich hilflos und machtlos. Interessant ist, wie Jesus an dieser Stelle reagiert hat. In Lukas 9, Vers 41 heißt es, da antwortet Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Bring deinen Sohn her. Also das klingt in meinen Ohren schon ein wenig genervt. Wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Hört sich nicht langmütig und geduldig an, oder? Ich kann es aber auch sehr gut verstehen. Immerhin hatte Jesus im gleichen Kapitel bei Lukas, Kapitel 9, ein paar Verse vorher, also kurze Zeit vorher, seine Jünger zusammengerufen und ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister gegeben. Und dass sie Kranke heilen konnten. Und dann sandte er sie aus, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen. Das heißt, erst gab er ihnen eine Vollmacht, Und dann schickt er in die Welt mit dieser Vollmacht. Und die Jünger machten sich tatsächlich auf, gingen von Dorf zu Dorf und heilten auch Kranke, machten Menschen gesund. Eigentlich alles in Butter, oder? Und dennoch sprach Jesus von diesem ungläubigen und verkehrten Geschlecht. Immerhin waren es ja seine Jünger, mit denen er redete und um die es ging. Sollten auch sie in Jesu Augen ungläubig sein? Die gleichen Personen, die er kurz vorher mit Vollmacht beauftragt hatte, das Evangelium zu predigen, Kranke gesund zu machen. Und schließlich hatten sie auch andere Menschen gesund gemacht. Aber in diesem einen Fall haben sie versagt. Sie konnten es einfach nicht. Sollte dabei auch eine Portion Unglaube eine Rolle gespielt haben? Oder war der Mann mit seinem Sohn gemeint? Ich meine, er war es ja, der mit seinem Sohn zu den Jüngern erst und dann zu Jesus gekommen ist. Ein Ungläubiger würde doch wahrscheinlich nicht so handeln, oder? Andererseits berichtet Markus in seinem Evangelium über genau die gleiche Begebenheit, dass der Mann zu Jesus meinte, wenn er, also Jesus, etwas könne, also wenn Jesus etwas könne, so möge er sich seiner erbarmen und ihnen helfen. Worauf Jesus antwortete, wenn du kannst, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Daraufhin schrie der Vater dann, so berichtet Markus, laut, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das spricht er dafür, dass ihn nicht sein Glaube zu Jesus getrieben hat und zu den Jüngern, sondern die Verzweiflung, das schreckliche Leiden seines einzigen Kindes. Ich nehme da an, dass Jesus in dieser Situation, als er so genervt reagiert hat, eigentlich alle Menschen meinte damals, seine Jünger und die Menschen, die um ihn herum waren. Denn er sagte, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und dann habe ich mich gefragt, ob Jesus sich diese Frage wohl auch heute noch stellt. Stellt er sich die Frage heute noch? Wie ist das so mit dem Glauben der Menschen? Wenn er sich die anschaut, seine Kinder. Eigentlich gibt es für mich da doch nur zwei Möglichkeiten. Können das alle sehen? Also meine Schrift ist wirklich schlecht, das habe ich schon oft gehört, aber das kann jeder lesen, oder? Könnt ihr sehen? Gott. Erste Möglichkeit? Ja, ich glaube an Gott. 100%. Ohne Zweifel, ohne Vorbehalte, ohne Ängste, ohne Angst. 100% Glauben mit allen Konsequenzen. Ja. Zweite Möglichkeit? Den gibt's nicht. Ich glaube nicht an Gott. Unmöglich. Kann gar nicht sein. Kurz und knapp. Fertig. Nein.
Oh, ich wollte eigentlich rot nehmen.
Egal. So. Ja oder nein? Wenn ich das jetzt auf die damalige Situation übertrage, der Vater mit seinem Sohn, hat er jetzt Ja zu Gott gesagt oder hat er Nein zu Gott gesagt? Und wie war das mit den Jüngern? Ich meine, sie waren Jesus ja bis zu diesem Zeitpunkt gefolgt. Also müssen sie ja irgendwie auch Ja gesagt haben. Sie hatten seinen Auftrag angenommen und waren auch in vielen Fällen erfolgreich. Gingen von Dorf zu Dorf, machten gesund. Und sie haben ja auch versucht, dem Jungen zu helfen. Aber sie konnten es nicht. Gibt es da irgendwie vielleicht eine dritte Möglichkeit? Ich möchte mit dir noch eine weitere Textstelle anschauen. Paulus, der praktisch das gesamte Neue Testament geschrieben hat, fast jedenfalls, schreibt in seinem zweiten Brief an Timotheus etwas über die Zeichen der Endzeit. Und dabei, in diesem Zusammenhang, erwähnt er auch eine Gruppe von Menschen, die den Schein der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber verleugnen deren Kraft. Was ist der Schein der Frömmigkeit? Ich habe in einem Kommentar dazu gelesen, es sei eine äußere Form und Gestaltung christlichen Lebens, aber ohne innere Kraft und ohne Vollmacht. Eben nur ein Schein, wie Luther übersetzte. Eine bloße Maske und frommen Verhaltens. Ist das nicht der Fall des ja, aber der typische Fall des Ja-Aber-Sagers? Auf den Vater mit seinem Sohn könnte das doch bedeuten, ja, ich will es doch mit Jesus und seinen Jüngern versuchen, ich habe schon so viel davon gehört, da scheint was dran zu sein, aber sicher, ob es klappt, bin ich mir nicht. Aber mir bleibt einfach keine andere Wahl, mein geliebtes Kind zu retten. Nichts kann ihm helfen. Wirklich glauben kann ich es aber nicht. Herr, hilf meinem Unglauben, sagt er. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele. Ja, ich glaube an Gott. Aber was über ihn geschrieben steht, da bin ich mir nicht so sicher. Da mache ich mir lieber mein eigenes Bild, meine eigene Vorstellung. Also ich bin da sehr skeptisch, was die Bibel angeht. Ja, Gott kann alles. Aber das mit den Wundern, da bin ich mir nicht so sicher, das widerspricht doch ganz stark den Naturgesetzen, oder? Ja, richtig. Jesus ist der Sohn Gottes. Das stimmt. Aber mit der Auferstehung weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ist er gar nicht wirklich am Kreuz gestorben. Der war wahrscheinlich nur scheintot oder bewusstlos. Dann haben seine Jünger ihn vom Kreuz genommen, haben ihn wieder aufgepäppelt und versteckt und dann ist er einfach verschwunden. Wir wissen einfach gar nicht mehr, was mit ihm geschehen ist. Ich habe sowas mal gelesen, die Idee ist nicht von mir. Es gab mal einen Journalisten, ein christlicher Journalist, hat ein Buch geschrieben, Jesus der erste neue Mensch. Da hat er genau das reingeschrieben, dass er das glaubt. Ja, Gott gibt es schon, den Schöpfer, den Designer, allen Lebens, des Universums. Aber dass der sich für mich persönlich interessiert, für mich, Klaus Roth, mich kleines Licht, das kann ich mir nicht vorstellen. Da habe ich so meine Zweifel. Ja, ich glaube an Gott. Ja, ich habe auch eine Beziehung zu ihm. Ich bete, ich gehe regelmäßig in den Hauskreis, lese Bibel, gehe in den Gottesdienst. Aber dass der mich jetzt beauftragt hat, Krankheiten zu heilen, Dämonen auszutreiben, da bin ich mir nicht so sicher. Und überhaupt diese ganzen Geschichten mit dem Dämonen, dem Teufel und so, das ist alles irgendwie spooky. Bis das alles wirklich gibt. Und bei der Vorbereitung auf die Predigt kam natürlich dann die ganze, ganz logische nächste Frage auf mich zu. Klaus, wo bist du hier eigentlich? Bist du ein Ja-Sager? Ein Nein-Sager, ein Ja-Aber-Sager? Ganz ehrlich, früher war ich auf jeden Fall hier. Ganz sicher. Ich habe überhaupt keine Bibel gelesen und war da echt total skeptisch und zurückhaltend, ob das nun alles so stimmen kann, was da steht. Das hat sich zwar geändert, aber bin ich trotzdem irgendwie ein Ja-Aber-Sager? Sage ich so ohne jeden Vorbehalt, einfach Ja zu Gott. ohne jede Skepsis. Oder bin ich vielleicht doch eher ein Kleingläubiger? Und ich möchte dich fragen, wo du dich selber einordnest. Ja, ja, aber, nein. Kleingläubig, großgläubig. Lass uns an dieser Stelle nochmal zu der Geschichte mit dem Jungen zurückkehren. Jesus hat dem geholfen. Er hat den bösen Geist bedroht, hinausgetrieben und er war sofort gesund. So berichtet Matthäus. Glaubst du das? Ja? Nein? Ja, aber? Die Jünger wunderten sich offensichtlich, aus welchem Grunde sie selber diesen bösen Geist aus dem Jungen nicht austreiben konnten. Und Matthäus berichtet in Kapitel 17, Vers 19, da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum konnten wir das nicht? Und er sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Wie groß ist dein Glaube? Kleiner als ein Senfkorn? Genauso groß wie ein Senfkorn? Teilst du die Kleingläubigkeit der Jünger auch heute noch? Ich muss mich das selber fragen. Muss sich Jesus auch heute noch fragen, wie lange er das noch erdulden muss? Ich selbst möchte aufhören mit dem Ja-Aber sagen. Ich möchte meinen Glauben wachsen lassen. Größer als ein Senfkorn. Übrigens, ich habe das mal gegoogelt. Weißt du, wie groß ein Senfkorn ist? Matthias nickt. Wie groß? Extrem klein. Extrem klein. Genauer? Weiß das einer genauer, wie groß es ist? 1,2 bis 2 Millimeter. Also zwischen 1 und 2 Millimeter. Sehr winzig, würde ich mal sagen. Das ist wirklich richtig klein. Sollte mein Glaube, sein Kleinglaube, unser Glaube winziger sein sogar, vielleicht als ein Millimeter. Zweifelst du an Gott? Zweifeln wir zusammen an Gott? Vertraust du ihm nicht? Bist du ihm gegenüber zurückhaltend oder skeptisch? Zögerst du ihm zu vertrauen? Fühlst du dich unsicher in deinem Glauben? Weigerst du dich an sein Wort, an die Bibel zu glauben? Aber es gibt eigentlich gar keinen Grund, Gott so zu begegnen. Es gibt keinen einzigen Grund, einen dermaßen winzigen Glauben zu haben. Ich kann es kaum zeigen. Jesus hat damals seinen Jüngern und damit auch dir und mir ausdrücklich Vollmacht erteilt. Das Wesen der Vollmacht besteht doch darin, dass der Stellvertreter, der Vollmachtnehmer, der Beauftragte, genau die gleiche Position hat, glaube ich, die gleichen Befugnisse, die gleichen Rechte wie der Vollmachtgeber, der Stellvertretende, der Vertretene. Wenn der Stellvertreter handelt, ist es genau so, als ob Jesus selber gehandelt hätte. Wenn du also im Namen Jesu wirkst, dann ist es so, als ob Jesus Christus das selber gerade macht. Und die Erteilung der Formel ist ja keine Einbahnstraße. Ne? Der Vollmachtgeber kennt seinen Stellvertreter doch ganz genau. Er weiß doch, wie du bist. Er weiß doch, was er dir zutrauen kann. Er weiß, dass du für diese Aufgabe geeignet bist, dass du in die Welt gehen kannst, dass du das bewältigen kannst. Vertraue Gott, so wie er dir vertraut. Traue ihm die Zusagen, die Versprechungen, die er in seinem Wort gegeben hat. Traue ihm und lege deine Zweifel, deine Zurückhaltung, vielleicht deine Ängste, Unsicherheiten auf die Seite und lass Gott deinen Plan mit dir erfüllen. Lass uns beide zusammen mit der Kraft dieser Vollmacht in die Welt gehen und den Menschen das Reich Gottes predigen. Lass uns zusammen Berge versetzen. Die Menschen werden zu dir kommen. Genauso wie damals, der Mann mit seinem Kind. Der bangte darum. Mein einziges Kind. Er hatte alles probiert und nichts hatte geholfen. Und in seiner großen Not kam er zu Jesus und seinen Jüngern. Nun kommen die Menschen in ihrer Not zu dir und hoffen, dass du ihnen helfen kannst. Schau dich um in deinem Umfeld. Schau dich um. Wer braucht deine Unterstützung? Bringens Dämons, der, was weiß ich, Einsamkeit, Erschöpfung oder Alkoholismus heißt. Wer quält sich in tiefem Unglauben durch das Leben und braucht dringend deine Botschaft vom Reich Gottes? Wer braucht deinen Glauben? Deine Predigt des Evangeliums weitergereicht mit Vollmacht und mit Kraft. Wer zweifelt an Gott, dass er allein die Fäden in der Hand hält und ständig im Leben der Menschen Gutes tut? Ich muss da an die Hochzeit von Kanaan denken, ja, wo nicht das Wunder im Vordergrund steht, dass, so hat der Friedel uns das erklärt letztens, dass Wasser zu Wein wird. Sondern das Wichtigste an der Geschichte war, dass Jesus ja noch gar nicht öffentlich gewirkt hat. Und dass fast niemand von den Anwesenden überhaupt irgendetwas davon mitbekommen hat. Nur die Diener und Maria und vielleicht der Schenk. Und alle anderen Gäste, wer weiß, wie viele es waren, haben gar nichts davon gewusst. Jesus, Gott, wirkt im Verborgenen, im Hintergrund und er macht immer das Beste daraus, in Massen. Der Wein war unendlich und er war super, der war der Beste von allen. Erzähl den Menschen in deinem Umfeld davon, den Zweiflern, den Verzweifelten. Gott wirkt immer und in höchster Qualität und in größter Menge. Wer lebt in grausiger Angst vor dem Tod und sucht nach einer Hoffnung, die ihn diese Angst überwinden lässt? Erzähle diesen Menschen mit Kraft und Vollmacht, die du übertragen ist, von der wichtigsten Botschaft im Evangelium, von der wichtigsten Botschaft in der Bibel. Dass Christus am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, damit er das ewige Leben haben kann, damit jeder das ewige Leben haben kann. Er muss nur bereit sein, dieses Geschenk anzunehmen. Einfach so, ohne jede Gegenleistung. Wer braucht Heilung, seelisch, körperlich? Ich bin mir ganz sicher, dass dir sofort die entsprechenden Menschen einfallen. Du kannst jeden einzelnen Berg dieser Menschen versetzen. Vertrau auf das Wort Jesu. Seine Zusagen gelten immer. Du hast die Vollmacht Jesu Christi auf dieser Welt, das Salz der Erde zu sein, den Menschen das Licht zu bringen. Es ist nicht nötig, dass du dich wie die Jünger wunderst, wenn die Dinge nicht gelingen. Es ist überhaupt nicht nötig, dass du dich machtlos fühlst. Lass uns zusammen mit Vollmacht machtvoll sein. Ich möchte gerne mit euch beten. Ja, großer Gott, wir sitzen hier und fragen uns, stellst du dir immer noch diese Frage? Musst du immer noch unseren Unglauben ertragen, Herr, unsere Kleingläubigkeit. Aber Herr, du hast es auch in uns gelegt und du hast Vertrauen in uns. Herr, stärke einfach unsere Selbstsicherheit in dir. Herr, stärke unser Vertrauen, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, denn mit dir können wir alles tun, Herr. Wir bitten dich einfach, stärke uns. Stärke uns für die anderen. Im Namen Jesu. Amen.